im Gespräch, live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser ersten Folge unseres Formates. Und ja, für diese erste Folge haben wir uns ein besonderes Thema gewählt. Es geht um kooperatives Lernen. Ich darf vorstellen, meine Gesprächspartnerin heute, Sigrid Wagner. Liebe Sigrid, stell dich doch bitte selbst vor.
Ja, guten Morgen. Ja, mein Name ist Sigrid Wagner. Ich arbeite als Fachleiterin für Berufspraxis in unserem Studienseminar. Das heißt, ich behandle mit den Anwärterinnen und Anwärtern wichtige Fragen der Pädagogik, der Didaktik, der Methodik.
Wir haben uns ja im Vorhinein Gedanken gemacht, was sollte das Thema der ersten Sendung sein und kamen auf das Thema kooperatives Lernen. Warum ist uns das so wichtig, dass es für diese erste Folge gewählt wurde?
Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Es ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Unterrichtsprinzip, das Schüler in hohem Maße aktivieren kann, was aber auch bei ausreichendem Training und gutem Wissen der Kollegen eine große Entlastung im Schulalltag darstellen kann. Auch anbetracht dessen, dass unsere Lerngruppen sehr viel Differenzierung brauchen, sehr viel Unterstützung brauchen und die Kollegen natürlich auch ein System brauchen, Schulalltag im Sinne von Bildung, aber auch Erziehung bewältigen zu können.
Wir wollen ja sowohl für Erstsemester als auch für professionelle Lehrer interessant sein. Und von daher sollten wir erstmal klären, was ist denn jetzt kooperatives Lernen? Also für einen Einsteiger, was sind die Basics, die grundlegenden Elemente?
Ja, das mache ich sehr gerne. Und ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Workshop, den ich mit Kollegen zu diesem Thema gehalten habe, die mir dann gesagt haben, ach, kooperatives Lernen, das mache ich schon Jahre. Ich mache schon Jahre Gruppenarbeit. Aber hier muss ich einfach auf einen ganz entschiedenen Unterschied hinweisen. Kooperatives Lernen ist ein didaktisches, methodisches Prinzip, das tatsächlich nach außen im Unterricht mal sichtbar macht, dass der Unterricht gegliedert ist, dass es immer Phasen der Einzelarbeit gibt, dass es immer Phasen des Austauschs in kleinen Gruppen, das ist ganz wichtig, gibt und dass dieser Austausch oder die weitere Beschäftigung mit dem Lerngegenstand auch im größeren Plenum, in einer größeren Gruppe oder in der ganzen Klasse erfolgt und das durchaus gebündelt an einigen Stellen, wo der Lehrer wieder mehr in den Vordergrund tritt. Klassische Gruppenarbeit zeigt das als Gliederung nicht.
Da ist jetzt ganz viel angesprochen worden. Gehen wir doch mal zu diesen Phasen des kooperativen Lernens. Da gibt es ja diese drei Phasen, sagen wir dazu vielleicht mal etwas.
Ja, also man könnte ganz kurz sagen, wie die Literatur das auch darstellt. Also eigentlich Grundprinzip ist immer erst denken und dann teilen. Wenn ich mir das genauer anschaue, dann ist es ein sogenannter Dreischritt, der im kooperativen Lernen immer erfolgt, egal welchen Weg ich suche. Und dieser Dreischritt besteht in der ersten Phase immer aus der Think-Phase, also aus der Phase der individuellen Auseinandersetzung. Dann kommt die sogenannte Pair-Phase. Ich teile das, was ich erarbeitet habe, mit einem Partner oder einem kleinen Team. Und ich gehe in eine weitere Konstruktion mit der größeren Gruppe oder mit der Klasse.
Okay, das vielleicht mal, um das konkret zu machen, diese erste Phase, Think-Phase. Was mache ich da als Lehrer konkret mit den Schülern? Also wie bringe ich die zum Denken?
Ja, also das ist ganz wichtig. Also ich muss als Lehrer zunächst einmal mir klar sein, was ist der Lerngegenstand, welches Lernziel verfolge ich oder welche Lernziele. Und das sind kognitive Lernziele, aber auch soziale Lernziele. Also das kooperative Lernen sagt, das kognitive Lernen ist wichtig, aber das soziale Lernen miteinander ist genauso wichtig. Vielleicht kann ich es deutlich machen an einer Situation aus dem Deutschunterricht. Das ist mein Fach. Wir stellen uns die Situation vor, dass wir in einer Klasse 9 unterwegs sind. eine Klasse 9, die von der Kompetenzorientierung das argumentierende Schreiben aufbauen muss. Und ich baue einen Kontext auf, in dem dieses Argumentieren für die Schüler sinnvoll ist. Jetzt könnte das zum Beispiel sein, die Schüler suchen Argumente dafür, dass ihre Klassenräume alle mit Laptops ausgestattet werden. Im Kontext ist vorstellbar, dass sie diese Argumentation in einer Gesamtkonferenz der Schule durchführen, um ihre Interessen als Schüler durchzusetzen. Das ist der Kontext, den ich schaffe.
Ich frage jetzt nach an diesem konkreten Beispiel, was wäre jetzt da die Think? Also wie wäre jetzt der Arbeitsauftrag?
Um die Schüler Arbeitsauftrag wäre als allererstes für diese Einzelphase, schreibe du allein dir die Argumente auf, mit denen du in dieser Gesamtkonferenz das Kollegium, die Schulleitung, mögliche Unterstützer dieses Projektes überzeugen möchtest.
Okay, das ist quasi die Beschäftigung des einzelnen Schülers mit dem Gegenstand.
Ganz genau.
Und dann kommt es zu der nächsten Phase.
Dann kommt die nächste Phase, die Pair-Phase. Wir haben dann vielleicht 2, 3 oder 4 Schüler, die sich zusammenfinden und dann die Aufgabe haben, ihre Argumente zu vergleichen, zu ergänzen, eventuell auch zu korrigieren. Vielleicht auch sagt einer aus der Gruppe, nee, das ist eigentlich gar kein Argument, was du da bringst. Das ist einfach nur eine pauschale Äußerung. Das können wir auch nicht belegen. Und in dieser weiteren Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ist es für die Schüler so, dass sie wirklich ihr Wissen auch erweitern und korrigieren. Sinnvoll ist es jetzt für diese Pair-Phase, um eine echte Kooperation auch herbeizuführen, dass die Schüler, die 3 oder 4, die zusammensitzen, sich überlegen müssen, jetzt haben wir hier 10 Argumente stehen, wir suchen die 4 besten aus.
Okay, warum ist das günstiger, sich entscheiden zu müssen?
Weil es wirklich bedeutet, dass die Schüler in ihrem Prozess intensiver sein müssen. Sie müssen abwägen, welches Argument wirkt überzeugender, für welches Argument haben wir mehr Beispiele, welches Argument ist vielleicht für diesen Adressaten das, was ihn wirklich vom Hocker reißen wird. Also dieser Prozess wird durch eine Aufgabe, die hier ja schon eine Progression darstellt, natürlich intensiver.
Also durch diese Progression, durch diese Weiterführung erreiche ich, dass sich die Schüler intensiver mit dem Gegenstand auseinandersetzen.
Ganz genau.
Ich frage jetzt mal kritisch nach. Also in der Schule geht es ja auch immer um Zeit. Und kritische Stimmen würden jetzt sagen, der Schüler einzeln beschäftigt sich mit dem Gegenstand und das Identische macht die Gruppe dann auch. Wäre es nicht zeiteffizienter zu sagen, okay, liebe Gruppe, setzt euch damit auseinander, sammelt Argumente und entscheidet euch dann für die wichtigsten? Das wäre zeiteffizienter.
Gut, wenn man das Argument als das Wichtigste sieht, könnte das durchaus so sein, aber man muss sich betrachten, welchen Vorteil das für das Lernen bedeutet. Wir haben das ja auch noch nicht ganz abgeschlossen. Also wenn man so will, wird ja in der sogenannten Share-Phase, wo die Argumente von mehreren Teams präsentiert werden, das Ganze nochmal zeitlich ausgeweitet.
Da sind wir gleich bei der Share-Phase, bleiben wir vielleicht mal.
Ja, also im ersten Fall. Genau, das wäre das Argument, was vielleicht die Zeiteffizienz da spiegeln könnte. Ja, es ist so, dass das Lernen sehr viel intensiver, sehr viel nachhaltiger ist. Und ich weiß aus meinem eigenen Erfahrung im Unterricht, dass die Schüler mit einem gewissen Training, das ist natürlich kein Selbstläufer, was wir da machen, dass die Schüler mit einem gewissen Training auch sehr schnell und effektiv sind. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie ich es organisiere. Natürlich muss ich als Lehrer schauen, ist die Aufgabe geeignet für diese Art der Vorgehensweise. Ich setze auch Zeitgrenzen, dass die Schüler wissen, wir haben nur einen bestimmten Zeitpool zur Verfügung und das in einem System, wo sie eben wissen, vielleicht am Ende dieser 45-Minuten-Stunde haben wir vielleicht 10, 12 Argumente für ein echtes, authentisches Anliegen. Und man weiß von vielen Meta-Analysen zum kooperativen Lernen, dass das Lernen, das hier wechselseitig stattfindet, sehr viel nachhaltiger ist.
Also durch dieses erst alleine mit dem Gegenstand beschäftigen, dann austauschen, ist es nachhaltiger, das Lernen bleibt eher im Gedächtnis und ist damit effizienter.
Genau.
Dann kommen wir dann zur dritten Phase. Das wird dann präsentiert, geteilt, die Share-Phase. Wie organisiere ich das als Lehrer? Wie funktioniert das?
Gut, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu organisieren. Und es ist durchaus legitim, das in der frontalen Phase durch die Präsentation durch die Schüler gestalten zu lassen, dass die Teams ihre Ergebnisse vorstellen. Also interessant ist auch, dass das kooperative Lernen zum Beispiel als Hinweis gibt, dass jeder im Team für die Präsentation in Frage kommen kann, dass er also so beteiligt sein muss vorher bei diesen einzelnen Arbeitsphasen, sei es in der Sync-Phase oder in der Pair-Phase, dass er nachher auch für das Team angemessen sprechen kann. Dadurch erhofft man sich eine größere innere Beteiligung des jeden Schülers. Und das ist durchaus im Alltagsunterricht dann möglich, dass die Schüler ihre Ergebnisse mündlich präsentieren oder je nach Aufgabe dann auch auf einem Plakat präsentieren. Und das kooperative Lernen gibt sehr viele Wege an, wie ich nachher auswerten kann. Also wenn ich jetzt an eine Erdkundestunde zum Beispiel denke, wo die Teams Kartenarbeit leisten müssen oder Bilder zuordnen müssen, das nachher auf Plakaten präsentieren, dann ist zum Beispiel auch eine Share-Phase in der Form möglich, dass Ergebnisse im Galeriegang präsentiert und ausgewertet werden mit einer Fragestellung, die auch für die Share-Phase dann nochmal wichtig ist, damit jeder Schüler aktiviert ist.
Du sagst es, jeder Schüler ist aktiviert, jeder Schüler kann dann auch präsentieren oder wird unter Umständen präsentieren müssen. Erhöht das dann nicht den Druck auf den einzelnen Schüler, das einzelne Kind? Also es ist ja schon auch eine Form von Leistungsdruck.
Ja, das ist mit Sicherheit so, weil der Einzelne in der Verantwortung gehalten wird. Er kann nicht wie bei einer typischen Gruppenarbeit, wo 6 zusammenarbeiten und nur 3 die Hauptarbeit machen, kann sich nicht zurückziehen. Das ist das Modell, das die für das kooperative Lernen, wo es von der Theorie her angesetzt ist. Ich sage immer, nichts ist ein Dogma. Ich muss jedes didaktische oder methodische Prinzip pädagogisch handhaben. Das heißt also, wenn ich weiß, dass in einem Team ein Kind sitzt, das dadurch extremen Druck bekommt, dann werde ich das pädagogisch variieren. Aber sehr schön ist es, wenn ich Wege finde, dieses Kind auch dafür stark zu machen. Das kooperative Lernen, wenn es oft trainiert wird, funktioniert es. Es nimmt die Angst, weil sehr viel im Kleinen gesichert wird, im kleinen, sicheren Raum einer kleinen Gruppe, wo gearbeitet wird. Und natürlich ist kein Selbstläufer, dass Schüler sofort angemessen kommunizieren, angemessen präsentieren. Das muss ich üben. Gut ist es, wenn ich das im Lehrerteam machen kann. Also weil ich das allein mit 4 Stunden Deutsch oder 2 Stunden Erdkunde nicht schaffen kann. Also wunderbar wäre es, wenn die Lehrerteams das schaffen. Und dann besteht die Möglichkeit, ein solch schüchternes Kind auch in eine Situation zu bringen, wo es selbstwirksam ist.
Das interessiert mich gleich mal, wie das funktioniert. Also wie man es erreicht, dass ein schüchternes Kind, vielleicht ein leistungsschwaches Kind, sich beteiligt. Aber zuerst die Frage nach dem Lehrer. So wie du das jetzt aufgezeigt hast, also die Kinder bekommen einen Arbeitsauftrag, arbeiten erst alleine, dann im Team und präsentieren dann als Galeriegang auch alleine. Wo brauche ich da den Lehrer? Also funktioniert kooperatives Lernen noch ohne Lehrer oder ist die Bedeutung des Lehrers weniger wichtig?
Nein, auf keinen Fall. Also der Lehrer ist ja entschieden daran beteiligt, kooperatives Lernen zu planen.
Okay, die Planung, ja.
Also er muss genau überlegen, was ist für diesen Lerngegenstand jetzt unbedingt notwendig? Welche Lernschritte müssen gegangen werden? Und wie genau gestalte ich diese Aufgabe, damit die Schüler in eine echte Kooperation kommen und dass es eben nicht nur ein soziales oder kommunikatives Interagieren ist, sondern dass es tatsächlich zur kognitiven Aktivierung kommt.
Also die Aufgabe besteht einerseits in der Planung, in der Konzeption von Arbeitsaufträgen, methodischen, didaktischen Settings. Was tut der Lehrer in der Stunde? Da ist er weniger wichtig.
Er ist wichtig, weil er die Struktur dieses kooperativen Lernens ermöglicht. Er überwacht sie, er weiß genau, welche Taktung das kooperative Lernen braucht. Er ist sehr wichtig dann, wenn die Arbeitsergebnisse gebündelt werden, wenn also Arbeitsergebnisse so präsentiert werden müssen, dass sie für alle einen Gewinn darstellen. Und er hat natürlich große Chancen, mit Schülern zu agieren. Wenn Schüler in Kleingruppen in einer Stunde 15 Minuten arbeiten können, habe ich die Möglichkeit, als Lehrerin zu beobachten. Okay. Ich habe die Möglichkeit, als Lehrerin, meinen Schüler, der sich nicht so traut, etwas zu unterstützen. Ich habe die Möglichkeit auch, das ist etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, tatsächlich über bestimmte Settings auch Differenzierung zu ermöglichen. Ja, kann also wirklich mich in dieser Gruppe, die sich so zusammengefunden hat, Schwächere unterstützen oder kann Schüler unterstützen, wenn es darum geht, Material aufzubereiten oder das Präsentieren zu üben.
Also man könnte sagen, dadurch, dass der Plan oder die Planung so exakt sein muss, habe ich als Lehrer in der Stunde mehr Zeit, mich mit dem einzelnen Kind zu beschäftigen und zu unterstützen. Ja. Kommen wir nochmal jetzt zurück. Wie gelingt das denn mir als Lehrer? Und wenn ich eine Klasse habe mit sehr leistungsstarken Schülern, dann natürlich auch eine Gruppe mit ganz leistungsstarken Schülern, die sich auch präsentieren wollen. Da gibt es aber ein Kind, was nicht leistungsstark ist, was sich auch nicht traut, vor Menschen zu sprechen. Wie erreiche ich das, dieses Kind einzubinden? Mhm.
Gut, gehen wir mal weg von dieser konkreten Unterrichtssituation, die wir eben hatten, was ja schon an einen Kompetenzbereich des Deutschunterrichts gebunden ist. Es ist tatsächlich meine Aufgabe als Lehrer und deswegen sage ich nochmal, es ist sehr schön, wenn Lehrerteams auch daran arbeiten. Da kommt der Begriff Kooperation auch vor. Wenn ich bestimmte Skills, die ich brauche als Schüler, soziale Skills, kommunikative Skills, wenn ich die auch vorher trainiere und den Schülern die Möglichkeit gebe, da auch Kompetenzen aufzubauen, die ich ja innerhalb des kooperativen Lernens, das ja ein soziales Lernen ist, auch brauche. Da ist es durchaus denkbar, dass ich zum Beispiel in einer Klasse 5 in einer Stunde übe, wie gebe ich dem anderen denn ein Feedback, was ja beim kooperativen Lernen auch wichtig ist. Oder ich übe, vor einer Klasse zu stehen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Untersuchungen ergeben haben, dass kooperatives Lernen das soziale Verhalten der Schüler fördert. Und das wäre jetzt im Umgang mit so einem Kind, das sich nicht traut, auch eine Aufgabe, die in der Gruppe von den anderen Mitschülern zum Teil mitgetragen werden kann, weil die Schüler in der Mitarbeit, in der Zusammenarbeit diesem Kind für die Ergebnisse so viel Sicherheit vermitteln können, dass es sich vielleicht mehr traut, als wenn es sich im frontalen Unterricht vor 30 anderen Schülern melden soll.
Die eine Ebene des kooperativen Lernens ist ja der positive Erwerb von Wissen. Also die Kinder lernen.
Genau.
Also. Dann sagtest du aber, es geht auch immer um das soziale Lernen. Wurde jetzt auch wieder angesprochen. Wo liegen da die Chancen im kooperativen Lernen? Warum ist das so eine wichtige Säule?
Ja, es ist eine ganz wichtige Säule deswegen, weil Kooperation eigentlich nicht ohne soziales Miteinander funktioniert. Und es ist auch eine Grundannahme des kooperativen Lernens, dass Schüler gerne im Austausch miteinander sind, aber ein angemessener Austausch braucht soziale Fähigkeiten. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Team aufeinander einzustellen, also ein Teamfeeling herzustellen, also oder in einen Wettbewerb zu gehen. Wir wollen besonders stark sein oder diesem Team eine Belohnung in Aussicht zu stellen, was dieses Miteinander auch dann sinnvoll macht. Also ich kann Teams sich freiwillig bilden lassen, dann ist es so, dass sich oft die Freunde zusammensetzen. Ich kann aber als Lehrer auch sagen, so, wir arbeiten mal eine Zeit lang mit den und den und den und den Leuten in einem Team und ich versuche Aktionen umzusetzen, die dieses Team, die einzelnen Leute im Team zusammenbringen, also indem man etwas voneinander weiß. Also es gibt so eine Teambildungsgeschichte, die nennt sich Namensschild. Natürlich kennen die Schüler ihre Namen gegenseitig, aber ich kann in jeder Ecke meines Namensschildes etwas von mir schreiben. Mein Hobby oder wo ich wohne oder was für ein Lieblingstier oder Lieblingsmusik habe ich. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber in dem Moment, wo ich viel über den anderen weiß, kann ich ihn besser akzeptieren. Ich kann Seiten an ihm entdecken, die mir auch gefallen und habe die Gelegenheit, ihn näher kennenzulernen.
Also kooperatives Lernen geht immer nur mit beiden Ebenen. Also mit diesem Miteinander, mit diesem sozialen Lernen und auch mit dem didaktischen Lerninhalte lernen.
Richtig.
Ein Aspekt, der immer genannt wird, wenn es um kooperatives Lernen geht, ist diese positive gegenseitige Abhängigkeit. Das spielt ja auch damit.
Genau.
Wie erzeuge ich das als Lehrer?
Ja, wie erzeuge ich es? Also es ist gut, wenn dem Team klar ist, wir haben ein bestimmtes Ziel. Und dieses Ziel, also unsere 10 Argumente für die Gesamtkonferenz, wo wir dann eine halbe Stunde Zeit von der Schulleiterin bekommen, dieses Ziel ist uns ein echtes Anliegen. Das ist natürlich toll, wenn ich meinen Unterricht in einen solchen Kontext einbinden kann. Dieses Ziel ist uns allen wichtig und dafür muss jeder in unserem Viererteam richtig viel machen. Und dann teilen wir uns die Arbeit. Wir suchen unterschiedliche Argumente. Also ich denke vielleicht an die Schulleiterin, welche Argumente wird die Schulleitung überzeugen, welches Argument braucht Herr Müller aus dem Lehrerkollegium, von dem wir wissen, dass er eigentlich mit den Medien nicht so konform geht. Also ich kann mir das schon teilen und in dem Moment, wo es geteilt ist, weiß ich, mein Aufgabenteil muss gemacht werden, die anderen machen es ja nicht. Und nur durch dieses bunte Mosaik nachher zusammengefügt, wird es zu einem Ganzen. Ich kann den Schülern dafür eine Belohnung in Aussicht stellen. Ich kann auch Material reduzieren. Das ist ja auch das ganz interessante Trick, wenn ich jetzt an diesen Dreischritt denke, über den wir eben gesprochen haben. Dann kann ich diesen Dreischritt sehr schön nach außen visualisieren, indem ich das Placemat benutze. Sogenannte Tischdeckchen. Da haben die Schüler tatsächlich ein Plakat. In diesem Plakat hat jeder der 4 Schüler eine Ecke für sich, wo er arbeiten kann. Aber in der Mitte ist das gemeinsame Feld, wo ein gemeinsames Ergebnis zu finden ist. Und da wird sehr schnell deutlich, ich bin für meine Ecke A verantwortlich. Wenn da nichts steht, steht von A auch nachher nichts in der Mitte. Und allein schon, dass diese Ressource Plakat so reduziert ist, bin ich schon in einer positiven Abhängigkeit voneinander.
Die kann ich ja dann noch steuern, also dem schwächeren Schüler gebe ich einen anderen Arbeitsauftrag als dem stärkeren, so dass jeder sich im Rahmen seiner Fähigkeiten entwickeln kann.
Genau.
Wir haben jetzt zusammengetragen ganz viele positive Effekte von kooperativem Lernen, aber wenn ich mich jetzt in die Schülerrolle hineinversetze, das ist richtig anstrengend für die Schüler.
Ja, ja.
Also das ist nicht nur, ich sitze da, lasse mich berieseln und dann kann das ein Schüler 6 Stunden oder vielleicht 8 Stunden am Tag überhaupt leisten? Also ist diese Spanne dann irgendwann erschöpft?
Ja, ich glaube schon. Also im Schulalltag habe ich auch schon erlebt, dass Schüler dann gesagt haben, nein, wir wollen jetzt nicht. Wir wollen jetzt auch mal ein Stückchen frontal unterrichtet werden. Wir wollen auch mal nicht immer in dieser Hab-8-Stellung sein. Das halte ich für ganz legitim. Mhm. Für mich ist immer so ein Richtwert, versuche ich auch unseren Anwärtern zu vermitteln. Es ist schön und ideal, wenn vielleicht 1/3 der Unterrichtszeit so gestaltet werden kann. Und ich bin auch der Meinung, dass man nicht jedes Thema im kooperativen Lernen aufbauen muss, so wie auch nicht in jeder Stunde Differenzierung stattfinden muss. Ich muss einfach genau überlegen, wo tut es dem Kompetenzerwerb gut, wie weit sind die Schüler, was können die jetzt leisten. Und ich muss es langsam aufbauen. Es gibt sehr viele komplexe Methoden im kooperativen Lernen, die aber wirklich erst dann sinnvoll umgesetzt werden können, wenn die Schüler diesen einfachen 3 Schritte in kleinen Phasen üben.
Das ist, glaube ich, was Wichtiges, was du sagst, dass es nicht ein Unterrichtskonzept gibt, das man immer anwendet, das für alle Situationen das Beste ist. Man muss es immer auf die einzelnen Schüler anpassen, auf die Situation, auf das Thema. Auf die Klassenstufe, wann würdest du mit kooperativem Lernen anfangen?
Ich finde, unser Klientel ist in Sekundarstufe 1, kann man sehr gut in der Klasse 5 beginnen. Ich würde nicht sofort in der Klasse 5 komplexe Verfahren wie das Gruppenpuzzle ansetzen. Das bedeutet ja, dass die Schüler in hohem Maße sich wechselseitig, gegenseitig unterrichten. Das, glaube ich, braucht ein bisschen mehr Training und sollte in späteren Klassenstufen stattfinden.
Für den Lehrer ist es ja auch nicht ganz einfach, ein solches Setting zu konzipieren. Wir haben ja vielleicht auch Erstsemester oder Praktikantinnen und Praktikanten, die ihre ersten Erfahrungen in der Schule machen. Womit würde man beginnen als Lehrer? Mit welchem kooperativen Lernsetting? Was kann man in den ersten Versuchen ganz gut handeln?
Ich finde, dass es dieser kleine 3-Schritt Think, Pair, Share auf jeden Fall sein kann. Also, dass ich auch als Anfänger im Unterricht mir bewusst mache, ich stelle eine Aufgabe oder eine einfache Frage im Gespräch mit den Schülern so, dass jeder weiß, okay, jetzt denke ich alleine vielleicht nur 1 Minute dann über diese Frage nach. Und dann habe ich 2 Minuten, um mit meinem Banknachbarn mich auszutauschen, mir vielleicht noch eine Idee zu überlegen. Und dann gehen wir zusammen ins gemeinsame Unterrichtsgespräch, was dann durchaus frontal ist, aber schon eine Share-Phase wäre. Und ich finde, das ist sehr leicht leistbar.
Es muss nicht immer direkt komplex und schwierig sein.
Ja.
Liebe Sigrid, vielen Dank, dass du meine erste Gesprächspartnerin warst. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen, unser erstes Gespräch in der Reihe Schule im Gespräch. Ich darf schon die nächste Folge ankündigen. Ich werde mit unserer Fachleiterin für Berufspraxis Miriam Kleifkes über Differenzierung sprechen. Bleiben Sie uns gewogen. Wir verabschieden uns. Bis dann.
Auf Wiedersehen.